Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsnachmittag mit dem Thema »Warum sind wir so modern?« Vielleicht fragt sich jemand, warum ist der Titel nicht »Warum sind wir so postmodern?« Denn die neueste Etappe der Entwicklung des Denkens ist nicht mehr die Moderne. Das heißt, die Älteren unter uns, so ab meinem Alter aufwärts, die sind definitiv modern. Aber diejenigen, die jünger sind als ich, also ich bin übrigens Jahrgang 1958, die sind schon postmodern. Postmodern heißt nachmodern. Und es gibt gewisse Unterschiede im Denken dabei. Aber eigentlich ist dieses Wort eine Verlegenheit, postmodern. Denn im Prinzip ist es ja eine Weiterführung, die aus dem modernen Denken herausgekommen ist. Und so könnte man auch anstatt postmodern, könnte man sagen supermodern. Also der Titel wäre absolut auch korrekt. Warum sind wir so modern oder so supermodern? Es geht uns heute Nachmittag um folgende Ausgangsfragen. Warum denken wir so, wie wir denken? Warum leben wir so, wie wir leben? Woher haben wir eigentlich unsere Überzeugungen? Wer hat unsere Ansichten beeinflusst? Worauf gründen sich unsere Überzeugungen? Haben wir uns wirklich frei und unabhängig entschieden, so zu denken und zu leben, wie wir leben? Viele würden auf Anhieb diese letzte Frage gleich mit Ja beantworten. Aber wir wollen das eben etwas kritisch unter die Lupe nehmen. Dazu müssen wir zurückkehren zu den Wurzeln unseres Denkens. Wir könnten 1000 oder 2000 Jahre in der Geschichte des Denkens zurückgehen. Wir können noch weiter zurückgehen, aber irgendwo müssen wir mal beginnen. Und weil wir ja nur einen Vortragsnachmittag zur Verfügung haben für dieses Thema, habe ich gedacht, wir gehen mal so ein halbes Jahrtausend zurück. So in die Zeit um 1500 nach Christus. Eine ganz wichtige Persönlichkeit damals war Mönch Martin. Mit vollem Namen Martin Luther, 1483 bis 1546. Er gehörte zum Orden der Augustiner. Er machte damals auch eine Reise nach Rom. Das war gerade die Zeit, als der Petersdom im Vatikan gebaut wurde. Mönch Martin war entsetzt, was er da sah und feststellte. Das war ja übrigens auch die Zeit, als Tetzel nach Deutschland kam und Geld sammelte für diesen Prunkbau in Rom. Und dieses Geld sammelte er insbesondere dadurch, dass er Messgelder sammelte. Und von daher kommt ja auch der berühmte Spruch, wenn das Geld im Kassen klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Mönch Martin überlegte sich, woher kommen eigentlich diese Ideen, dass man mit Geld bezahlen, mit Messopfern Menschen aus dem Fegefeuer retten könnte? Wo steht das in der Bibel? Und er bekam immer mehr Fragen. Er war auch sehr streng mit sich selber und fragte sich, immer wieder sündige ich. Wie kann ein gerechter Gott einem Sünder wie mir, dem Mönch Martin, gnädig sein? Solche Fragen haben ihn zutiefst beunruhigt. Und das hat ihn schließlich dazu gebracht, dass er 1517, und zwar am 31. Oktober, seine berühmt gewordenen Thesen öffentlich anschlug. Das hat die Reformation in Europa ausgelöst. Reformation heißt ja Erneuerung. Mönch Martin wollte nicht die katholische Kirche zerstören. Sein Anliegen war es, die Kirche zu erneuern, zu reformieren, zu dem zurückzuführen, was eigentlich von Anfang an war. Er hatte festgestellt, die Kirche hat sich vom ursprünglichen Christentum weit weg entfernt. Diese Thesen waren so Grundüberlegungen, mit denen er Diskussionen, ganz besonders mit den Studenten, anregen wollte. Aber in kürzester Zeit, es gab damals keine Faxverbindungen und auch keine E-Mails und so weiter, in der kürzester Zeit waren diese Thesen kopiert und in ganz Europa verbreitet. Das hat eine richtige Bombe ausgelöst. Martin war überzeugt, wir müssen zurück zu den Wurzeln des Christentums, zurück zur Bibel. Und was entscheidet darüber, was wirklich Christentum ist und was nicht? Und da betonte er auf Lateinisch sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, sie bezeugt es auch selbst. Und die Heilige Schrift zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Sie zeigt uns, was die Lehre der Apostel war. Wir müssen uns darauf beziehen und nicht auf das, was die Menschen im Lauf der Jahrhunderte eben Neues aufgestellt haben. Er stellte fest, dass so viele Konzilbeschlüsse und Entscheidungen der Kardinäle, Entscheidungen der Päpste gar nicht dem entsprach, was man in der Bibel nachlesen kann. Und so war für ihn klar, das Entscheidende ist die Heilige Schrift. Darauf müssen wir uns zurückbeziehen und nach diesem Maßstab muss die Kirche neu gemacht werden, erneuert werden, eben reformiert werden. Seine Gedanken haben andere Männer in Europa so tief beeindruckt, dass sie auch begannen, auf diese Erneuerung hinzuarbeiten. Hier sieht man zum Beispiel Johannes Calvin. Er war ganz stark beeinflusst eben von Martin. Hier unten sehen Sie den Zürcher Huldrych Zwingli, der Reformator von Zürich. Dann sein Nachfolger Bullinger aus dem Kanton Aargau, da wo ich selber herkomme. War ein ganz tiefgründiger Mann, dieser Bullinger. Er hat ja das sogenannte zweite helvetische Bekenntnis verfasst. Und darin schreibt er zum Beispiel, was die Bibel ist. Und er spricht über die Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel. Und er kann das in so schöner Weise beeindruckend darlegen. Hier sehen Sie Martin Bucer. Das war der Reformator von Straßburg, aus dem Elsass. Er bekam allerdings auch von dem Erzbischof aus Köln den Auftrag, die Kirche in Köln, in diesem Erzbistum, zu erneuern. Dann sehen Sie weiter hier Guillaume Farel. Das war der französischsprachige Reformator in Neuchâtel, Neuenburg in der Schweiz. Und hier sehen Sie Beza, ein ganz gelehrter Mann, der auch in Genf Reformator war, gewissermaßen in der Nachfolge von der Arbeit von Jean Calvin, Johannes Calvin. All diese Männer haben erkannt, die Bibel ist das einzige Fundament für den Glauben. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens. Nicht allein, wenn es um Glauben geht, sondern auch in den Bereichen Familie, also Ehe und Kindererziehung, Gesellschaft, Arbeit, Ethik, was ist richtig, was ist falsch, Kunst, Wissenschaft, Politik, alle diese Bereiche müssen unter der Autorität der Bibel stehen, denn sie ist Gottes Wort. Das war eine wichtige, grundlegende Botschaft der Reformatoren. Sie haben auch erkannt, der Mensch kann gemäß der Bibel nicht durch eigene Bemühungen von Gott angenommen werden. Der Mensch ist ein Sünder und das zeigt sich dadurch, dass er die Gebote Gottes bricht. Aber der Mensch braucht Gottes Gnade, Gottes unverdientes Erbarmen und das hat sich darin gezeigt, dass Gott, Vater, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Und dieser Christus, der Gerechte, ist am Kreuz für uns Ungerechte gestorben, hat unsere Schuld auf sich nehmen wollen, um das Gericht Gottes stellvertretend zu tragen. Und so haben die Reformatoren betont, jeder Mensch, der sein Vertrauen, sein Glauben auf Jesus Christus und auf das, was er getan hat, stützt, der kann Gottes Vergebung voll ständig bekommen. Ohne eigene Leistung. Was wir leisten, ist vor Gott nichts wert. Und so haben sie eben nicht nur betont sola scriptura, allein die Schrift, sondern sie haben auch betont sola gratia, allein durch Gnade. Das steht so in der Bibel. Ohne unsere Leistung können wir von Gott angenommen werden und seine Vergebung bekommen. Und weiter haben sie betont sola fide, allein durch Glauben, nicht eben noch etwas dazu. Allein das Vertrauen auf das, was Jesus Christus gemacht hat. Wir können seinem Werk am Kreuz nichts hinzufügen. Wie war das Verhältnis der Reformation zur Wissenschaft? Nicht wahr? Gerade kurz vor dem Ausbruch der Reformation, da haben wir das Zeitalter der Renaissance, da wurde bei vielen gelehrten Menschen im Abendland ein Interesse an Naturwissenschaft wach. Die Reformatoren haben gesagt, Naturwissenschaft ist eine sehr gute Sache. Die Bibel macht uns ja Mut, dass wir die Natur studieren und erforschen. Die Bibel bezeugt ja Gott als Schöpfer. Und dieses Wissen, das hinter all dieser Ordnung der Natur der Schöpfer steht, das soll ein Ansporn sein zu wissenschaftlicher Forschung. Und so hat die wissenschaftliche Forschung damals ganz speziell in den Ländern der Reformation einen enorm starken Aufschwung genommen. Einer dieser großen Wissenschaftler aus diesem Klima war Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727. Er war ein englischer Astronom, Mathematiker, Physiker und Naturphilosoph. Er zählt zu den bedeutendsten Forschern der Geschichte überhaupt. Er war ein tiefgläubiger Mann. Er hat übrigens auch Bibelkommentare geschrieben. Das wissen viele gar nicht. Isaac Newton hat einmal gesagt, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Wie war das Verhältnis der Reformation zur Musik? Gut, es gab da auch Unterschiede. Wenn man an Johannes Calvin denkt oder an Zwingli. Aber die Reformation im Allgemeinen hat die Musik als Mittel zur Anbetung und Ehrung Gottes ganz massiv gefördert. Und man kann sagen, die Musik von Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750, diese Musik ist nicht zu erklären ohne die Reformation. Sie ist durch und durch reformatorisch in dem Sinn, dass es Musik sein soll, allein zur Ehre Gottes, Musik unter der Autorität der Bibel. Die beiden Bände von Johann Sebastians Lutherbibel sind ja bis heute erhalten und zeichnen sich aus durch viele Randbemerkungen. Der Mann hat nicht nur komponiert, und zwar so viel, dass jemand heute, der sein Werk abschreiben wollte, eigentlich sein ganzes Leben benutzen würde. Man fragt sich, wie er dann noch komponiert hat. Hat er nicht nur aufgeschrieben? Also unglaublich, diese Arbeitskraft, die er an den Tag gelegt hat. Aber er hat sich nie gesehen als ein Genie, sondern er hat sich gesehen als ein Mensch, der seine Kraft und seine Fähigkeiten einfach fleißig einsetzt zur Ehre Gottes. Und so hat er oft eben, als er begann zu komponieren, auf das Blatt zuerst mal geschrieben, JJ, Jesus Juva, Jesus Hilf. Oder am Ende, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Nun, das war eine ganz entscheidende Etappe, die einen tiefen Einschnitt in Europa festmachte. Und viele Menschen damals haben ihre Bibel wieder richtig lieben gelernt. Oder überhaupt erstmal lesen gelernt. Denn das war ja auch die Zeit, in der man die Bibel begann, in Landessprachen zu übersetzen, sodass auch Leute, die kein Latein konnten, die Bibel lesen konnten. Aber danach kam das Zeitalter der Religionskriege. Die katholische Kirche als Organisation, als Machtsystem wollte keine Rückkehr zur Bibel allein. Zwar tausende von Mönchen und Nonnen haben damals die Gnade Gottes durch Glauben allein in Anspruch genommen und sind innerlich ruhig geworden, so wie auch Mönch Martin, der ständig von der unruhigen Frage getrieben war, wie kann ich einen gnädigen Gott haben, wenn Gott gerecht ist? Er ist zur Ruhe gekommen. Und viele, Tausende sind auch zur Ruhe gekommen, aber die Organisation wollte das nicht mitmachen. Und so kam es eben zur Gegenreformation im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts mit schrecklichen Kriegen. Karl V., der Kaiser damals im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, war der führende, starke Mann in Europa, der die Gegenreformation führte, kriegerisch. Aber glücklicherweise, kann man sagen, war damals Europa ganz stark bedroht durch den Islam. Der Islam drang vor nach Europa bis vor die Tore Wiens. Und so waren die Heere Europas ganz stark beschäftigt im Zurückdrängen des Islams, der ganz Europa islamisieren wollte damals. Und im Schatten dieser Kriege gegen den Islam zwischen Abendland und Morgenland konnte die Reformation sich an vielen Orten richtig entfalten, eben in dem Sinn, dass Menschen ihre Bibel in ihrer Muttersprache lesen und studieren konnten und auch umsetzen konnten im Alltagsleben. Zu diesen Reformationskriegen ist zu sagen, der erste große wichtige Krieg war zum Beispiel der Schmalkaldische Krieg, 1546, 1547. Es gab schon davor, aber das war ein ganz entscheidender Krieg. Dann die Hugenottenkriege, 1562 bis 1598. Da wurden Abertausende von Hugenotten wurden da umgebracht. Und dann der 30-jährige Krieg, 1618 bis 48, der zerstörte eigentlich Europa am Boden. Europa war kaputt, 1648. Und das hat eben Folgen gehabt. Das hat wieder eine neue Bewegung ausgelöst. Eine Bewegung als Antwort auf diese wahnsinnigen Religionskriege. Nach dem Dreißigjährigen Krieg entsteht die sogenannte Aufklärungszeit, in der viele Intellektuelle sich ganz bewusst vom christlichen Glauben abwandten. Einer dieser großen Exponenten war Voltaire, 1694 bis 1778, ein blitzgescheiter Mann, scharfsinnig, aber auch mit einer spöttischen, spitzen Zunge. Er hat dieses Wort geprägt, le dogme apporte le fanatisme. Zu Deutsch, das Dogma führt zum Fanatismus. Er sagte, Religion ist etwas, das den Menschen eben zu einer Bestie macht. Religion führt dazu, dass Menschen sich gegenseitig abschlachten und sich nicht akzeptieren können. Das ist alles wegen diesem christlichen Dogma. Wir sollten uns nicht mehr davon leiten lassen. Die Kirche hat keine Autorität. Die Bibel hat keine Autorität. Wir sollen uns nur von unserer Vernunft, von unserem Verstand leiten lassen. Wenn unser Verstand sagt, das ist gut, dann ist es gut. Wenn unser Verstand sagt, das ist unsinnig, dann sollen wir es nicht tun. Und so nennt man diese Zeit auch die Zeit des Rationalismus. Ratio heißt auf Lateinisch Vernunft. Der Rationalismus ist also die, kann man sagen, die Ideologie, die sich als letzte Instanz auf die menschliche Vernunft beruft. An dieser Stelle wollen wir so ein bisschen ganz persönlich über diese Dinge nachdenken. Voltaire und wir. Für Voltaire, obwohl so blitzgescheit, galt katholische Kirche plus Religionskriege gleich Christentum. Aber man kann ihn kritisieren, da ist ein Denkfehler, ein schwerer Denkfehler drin. Das kann man nicht einfach mit Christentum gleichsetzen. Nun, wir fragen uns, machen wir denselben Fehler? Können wir eigentlich unterscheiden zwischen dem ursprünglichen Christentum? Und da geht es ganz speziell um die Person von Jesus Christus und um die Bibel, Altes und Neues Testament. Sehen wir, was Christentum am Anfang war, was die Lehre in der Bibel war, und sehen wir den Unterschied zu dem, was die Menschen im Lauf der Jahrhunderte daraus gemacht haben. Religionskriege sind biblisch absolut nicht zu begründen. Denn Jesus Christus hat gelehrt, dass man den Feind nicht hassen darf, sondern lieben soll, für ihn beten soll. Auch wenn er ganz anders denkt. Wie ist das zu vereinen mit diesen Religionskriegen? Es ist eben nicht zu vereinen. Aber wir müssen ganz klar unterscheiden. Und Voltaire konnte das nicht. Für ihn war die Bibel, Jesus Christus und all die Religionskriege, das war einerlei. Alles wurde in gleichen Abfallkorb geworfen. Aber die Frage ist, können wir den Unterschied machen? Eine weitere ganz wichtige Person für die Aufklärungszeit war Immanuel Kant. 1724 bis 1804. Nun im Gegensatz zu Voltaire, der ein Franzose war, ein Deutscher. Und er kam aus einem gottesfürchtigen Elternhaus. Das macht das Ganze umso dramatischer. Immanuel Kant hat die Aufklärung so definiert, und zwar in seiner Schrift mit dem Titel »Was ist Aufklärung?« Das ist ein ganz berühmtes Zitat, was ich jetzt vorbringe. »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.« Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, zu Deutsch wage es, verständig zu sein. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Das ist Rationalismus, das ist Aufklärung. Es geht hier also um eine Emanzipation. Der Mensch soll eben aus der Unmündigkeit herausgehen, selbstständig werden, eben sich emanzipieren von Gott und der Bibel. Übrigens, in dem Wort Emanzipation steckt das lateinische Wort Manus, Hand. Und die Emanzipation ist das Herausgehen aus einer Hand, die einen hält. Aber es ist nicht nur negativ, wenn eine Hand einen hält. Eine Hand kann ja auch führen. Wenn ein Vater sein Kind hält, dann führt er es an der Hand. Aber wenn das Kind eben die Führung nicht mehr will, entzieht es die Hand, dann emanzipiert es sich. Verselbstständigt sich. An dieser Stelle ist es doch interessant, wieder mal neu über das Gleichnis vom verlorenen Sohn nachzudenken, das Jesus Christus in Lukas 15, Vers 11 so den Menschen vorgetragen hat. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Das ist Emanzipation. Der Sohn befreit sich von dem Vaterhaus. Er will selbstständig sein und will selber entscheiden. Er will sich seines Verstandes bedienen, ohne die Anleitung eines anderen. Nun, in diesem Gleichnis ist eben der Vater ein Bild von Gott. Und dieser Sohn, der weggeht, ist ein Bild von uns Menschen schlechthin. Wir gehen jetzt in der Geschichte des Denkens weiter. Dem sagt man eben Philosophiegeschichte. Wenn man die verschiedenen wichtigen Exponenten des Denkens über verschiedene Zeitalter, Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg systematisch studiert und auch dabei beachtet, wie ist das Denken abhängig von den früheren, wenn das Denken eben weiterschreitet und wie hat dieses spätere Denken dann das nochmals spätere Denken beeinflusst und gerichtet. Ja, wir kommen also aus dem Zeitalter der Aufklärung rüber ins 19. Jahrhundert. Das ist nun das Zeitalter des Atheismus. Gott gibt es nicht. Ich muss sagen, Immanuel Kant hat gesagt, wir können nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Man kann es nicht beweisen. Eigentlich weder das eine noch das andere. Und viele Aufklärer zu seiner Zeit, die waren Deisten, die haben gesagt, natürlich gibt es einen Gott. Denn von irgendwoher muss ja die ganze Ordnung in der Natur kommen. Aber dieser Gott hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Er ist weit weg und spielt für unser Leben und Denken absolut keine Rolle. Und dieser Gott hat auch nichts zu tun mit der Bibel. Nun, im 19. Jahrhundert hat man sich gesagt, das brauchen wir gar nicht, dieses Denken der Deisten. Wir brauchen gar keinen Gott. Wir brauchen auch nicht einen Gott ganz weit weg, der am Anfang alles quasi hat starten lassen, so wie man eine Uhr aufzieht und dann von alleine ticken lässt. Ein ganz wichtiger Mann im Zeitalter des Atheismus war Charles Darwin, 1809 bis 1882. Er schrieb 1859, das heißt 1859 gab er es das heraus, dieses Buch, Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Und so wurde er zum Vater der modernen Evolutionslehre, die besagt, das Leben hat sich von selbst entwickelt. Gott braucht es überhaupt nicht. Wir können die Entstehung und die Entwicklung des Lebens, also der Kleinstorganismen, dann auch der Pflanzen, der Tiere, das können wir alles erklären ohne Gott, allein aus den gegebenen Naturgesetzen heraus. 1871 kam ein weiteres Buch dazu mit dem Titel Die Abstammung des Menschen. Es ist nämlich so, 1859 hat Darwin nur über die Tiere und Pflanzen gesprochen, nicht aber über den Menschen. Die Zeit war damals noch nicht so reif, philosophiegeschichtlich. Aber einige Jahre später doch. 1871 schlägt das wie eine Bombe ein. Natürlich ist bei dieser ganzen zufälligen Entwicklung der Mensch nicht ausgeschaltet. Auch der Mensch ist eine zufällige Entwicklung, und zwar aus dem Tierreich heraus. Der Mensch ist nur ein hochstehendes Tier. Nun ist es aber interessant, sich eben nicht nur einfach so mit dieser Lehre auseinanderzusetzen, wie das oft in der Schule gemacht wird, sondern man sollte sich auch mit dem Leben des Vaters der Evolution beschäftigen. Das Leben von Darwin war ein steter Versuch, vor Gott zu fliehen. Und das hat sich so ausgewirkt, dass er unter schweren psychosomatischen Leiden zu kämpfen hatte. Und man kann diese körperlichen Leiden, die er über Jahre hinweg hatte, die kann man erklären aus seinem schlechten Gewissen heraus, das er dabei hatte, indem er ganz bewusst Gott wegschieben wollte. Und was auch zu sehen ist im Verlauf seiner Lebensgeschichte, sein Sinn für Schönheit in der Natur und auch in der Musik schwand mehr und mehr. Der alte Darwin war ein armer Mensch. Die Welt wurde für ihn kalt und tot, ohne Gott. Aber man muss natürlich bedenken, Emma, seine geliebte Emma, das war eine tiefgläubige Frau, Frau Darwin. Und sie hat über all diese Jahre hinweg schwer unter Charles gelitten. Für sie war das eine Not. Dieser Mann kennt eigentlich Gott und er flieht vor Gott. Es ist ja so, Darwin hat ja am Anfang Theologie studiert. Und zwar bis zum Bachelor, also bis zu dem ersten universitären Abschluss, so nach dem Bologna-System, das es damals noch nicht gab. Also Theologie studiert, aber dann ging er davon weg. Das war nicht sein Weg, sich mit Gott zu beschäftigen. Und in seiner Autobiografie schrieb er, wenn ich den Sternenhimmel betrachte, so kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfer gibt. Und im Weiteren sagt er, aber wenn ich dann an die Ungerechtigkeit in der Welt denke, dann geht das wieder weg. Aber Emma, es gibt von ihr einen Brief an ihren Ehemann, in dem sie gerade dieses Dilemma des Bösen in der Welt erklärt von der Bibel her. Warum kann es einen guten Schöpfer, einen guten Gott geben, einen Gott der Liebe, und trotzdem ist das Böse da? Die Bibel gibt die Antwort. Nun, an dieser Stelle können wir auch wieder mal ganz persönlich darüber nachdenken, was hat das jetzt mit uns zu tun? Darwin und wir. Weshalb glauben wir heute 2008 überhaupt an Evolution? Gut, ich nehme nicht an, dass alle von Ihnen das glauben, aber in unserer Gesellschaft ist es die große Mehrheit, die das glaubt. Und da sollte man sich fragen, warum glaube ich eigentlich an Evolution? Welche Gründe sind für mich, geben mir Gewissheit, dass es so ist? Und das ist ganz interessant, wenn man die Leute über diese Dinge ausfragt, so in der Art, wie Sokrates es gemacht hat, damals vor weit über 2000 Jahren, der hat den Leuten immer Fragen gestellt. Der hat nichts gelehrt. Sondern für ihn war es wichtig, so wenn er mit den Menschen sprach, mit ihnen Fragen zu stellen. Und zwar fragte er so lange, bis sie nicht mehr antworten konnten. Sein Anliegen war es, ihnen zu beweisen, dass sie eigentlich gar nichts wissen. Und das ist wirklich interessant, wenn man sich mal konkret fragt, warum glaube ich eigentlich? Welche Argumente habe ich, die mich 100% überzeugen? Ja, da kann man immer weiter fragen, bis man an einen ganz interessanten Punkt kommt. Übrigens, Sokrates hat ja diesen Spruch geprägt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war aber nicht sehr demütig, denn er war der Überzeugung, dass er eigentlich der Einzige ist, der das wirklich erkannt hat. Oder nicht unbedingt demütig, ja. Nun, ist aber heute Folgendes zu sagen, die Evolutionslehre steht im Widerspruch zu den beobachtbaren Daten der exakten Naturwissenschaft. Ja, heute, so weit über 100 Jahre nach Darwin, können wir ja ein bisschen zurückgelehnt über diese Dinge nachdenken. Und das ist wirklich sehr schwerwiegend. Es ist nicht das Thema heute Nachmittag, Schöpfung und Evolution oder Schöpfung oder Evolution zu behandeln. Darum nur ein ganz kurzer Exkurs unter dem Titel Evolution ist unmöglich. Sie sehen hier Bruno Vollmert, geboren 1920, ein deutscher Makromolekularchemiker und Nobelpreisträger. Er ist also der große Spezialist des 20. Jahrhunderts in Fragen der Makromoleküle. Ich muss erklären. Was Atome sind, das wissen wir ja alle. Das sind die kleinen Einheiten, aus denen die ganze Materie besteht. Wenn man einzelne Atome zusammensetzt, dann entstehen daraus Moleküle. Also wenn man H2O nimmt, also zwei Wasserstoffatome und Sauerstoff, die kann man zusammensetzen, dann gibt es ein Molekül, das ist Wasser. Nun kann man solche Moleküle weiter zusammensetzen in der Chemie, und so kann man aus diversen Molekülen kann man riesige Ketten herstellen. Natürlich nur aus bestimmten Molekülen. Die kann man vereinigen zu riesig langen Ketten. Und das sind dann eben diese makromolekularen Ketten, wenn sie ganz extrem lang sind. Nun, Bruno Vollmert als Spezialist auf diesem Gebiet schrieb ein Buch mit dem Titel »Das Molekül und das Leben«. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte, weil er zu früh gelebt hat, und Darwinisten nicht wissen wollen. Reinbeck bei Hamburg, 1985. Es ist ja so, heute wissen wir, das Erbgut, das ist ja bei uns aufgeschrieben in jeder Zelle des Körpers. Und zwar gibt es in jeder Zelle drin ein riesiges Molekül, die sogenannte DNS, Desoxyribonukleinsäure. Und bei Menschen ist die so lang, wenn man die auseinanderfalten würde, in der ganzen Länge, ergibt es einen Meter. Das ist sensationell, diese Länge. Nun, das ist also ein Makromolekül ohne Parallele. Und das ist eben auch so bei allen Tieren und Pflanzen. Da ist auch das Erbgut mit einem Code, gewisse Moleküle haben die Funktion von Buchstaben, Und so wie die in der Kette zusammengehängt sind, gibt es einen Computercode, der sagt, bei uns Menschen, oder bei mir jetzt ganz konkret, in meinen Zellen, da in der Hand und überall, wie man mich bauen muss, wie man Roger Lili bauen muss. Alles drin. Und beim Krokodil ist in jeder Zelle aufgeschrieben, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei einer Erbse ist in jeder Zelle aufgeschrieben, wie man die Pflanze Erbse bauen muss. Der ganze Bauplan ist da kodiert. Nun können wir also sagen, das Makromolekül, die DNS, ist die Information des Lebens, das gewaltigste Computerprogramm, das es überhaupt gibt. Das ist der Schlüssel zur Vererbung. Nun, Bruno Vollmer arbeitet ja in der Industrie mit Makromolekülen. Aber weil er eben dort der führende Spezialist war, ist er eben auch der führende Spezialist im Zusammenhang mit dem Makromolekül DNS. Bruno Vollmer erklärt, in der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Also wenn irgendwo in der Natur so zufällig Moleküle zusammenkommen, sich vereinigen zu längeren Ketten, da erreichen sie eine gewisse Länge und dann brechen sie. Diese Gesetze, die zum Bruch führen, die sind ganz genau bekannt. Sehr genau bekannt. Nun also, Vollmer sagt, in der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Auch die Ursuppenbedingungen von Miller ändern daran gar nichts. Ich muss ganz kurz erklären. Miller war ein Naturwissenschaftler in den 1950er Jahren, der berühmt geworden ist durch seine Experimente, in denen er zeigen wollte, wie die erste Zelle zufällig hätte entstehen können. Und zwar ist er von Folgendem ausgegangen. Die heutige Situation hier auf der Erde ist so, dass unmöglich Leben entstehen kann aus Unbelebtem. Es geht nicht. Nur schon unsere Atmosphäre, die ist so katastrophal, die würde es gar nicht erlauben, dass, obwohl wir sehr viel Wasser auf der Erde haben, da kann kein Leben entstehen. Da sind sich die Naturwissenschaftler einig. Heute entsteht nicht zufällig eine neue Zelle. Ja, man hätte ja sagen können, Jungs, das Geld mit Phoenix hättet ihr sparen können. Ja, jetzt haben wir doch wieder einen Satelliten auf den Mars geschickt, der nach Spuren des Lebens auf Mars suchen sollte. Aber es ist ja eh nicht möglich auf der Erde, obwohl wir so viel Wasser haben. Wie soll dann auf dem Mars das Leben selber entstehen mit so wenig Wasser und diesen ganzen Bedingungen, wie sie dort sind? Ja gut, hätte man wieder 300 Millionen sparen können. Aber gut, Miller hat das so gemacht, in seinem Labor hat er eine künstliche Atmosphäre aufgebaut, von der er dachte, so muss die gewesen sein, ganz, ganz früher, vor Hunderten von Millionen Jahren, denn unter diesen atmosphärischen Bedingungen kann man sich vorstellen, dass Moleküle sich so zusammensetzen, wie wir das brauchen. Und dann hat er da mit künstlichem Blitz gearbeitet und so weiter und wollte zeigen, Leben kann zufällig entstehen. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Und nun, Bruno Vollmer sagt, auch die Ursuppenbedingungen Millers ändern daran gar nichts. Denn die Ketten brechen zu früh ab. Es geht nicht. Weiter sagt er, die Gesetze zur Herstellung von Makromolekülen sind durch jahrzehntelange Experimente sehr gut bekannt. Und darum wissen wir, es gibt keine Möglichkeit zur Entstehung eines ersten Einzellers. Es geht nicht, es bricht früher ab. Also eine DNS einer kleinsten, einfachsten Zelle kann nicht entstehen. Es gibt keine Möglichkeit, dass sich das DNS-Molekül eines Einzellers bilden konnte. Das widerspricht jeder Naturgesetzlichkeit, wenn man glaubt, dass so etwas zufällig entstehen kann. Die Entstehung des Lebens von selbst ist nicht möglich. Und weiter sagt Vollmert, die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zur anderen funktioniert auch nicht. Denn da müsste ja im Laufe der Zeit dieses DNS-Molekül immer länger geworden sein. Also die Kette muss ja viel, viel länger geworden sein, bis dann zur menschlichen DNS von einem Meter. Da sagt er, es geht also auch nicht von einer Tierart zu anderen, denn die Ketten brechen in der Natur ab. Es funktioniert nicht. Und es funktioniert ja nicht mal mit Intelligenz. Die moderne Chemie bis heute, 2008, schafft es nicht, aus Unbelebtem eine künstliche Zelle, die lebt, herzustellen. Also sogar, wenn alle Nobelpreisträger in Chemie sich zusammentun würden, sie schaffen es nicht. Und dabei können sie all diese gewaltigen Vorrichtungen der chemischen Industrie verwenden und sie schaffen es nicht. Also wenn es nicht mal mit solcher Intelligenz geht, wie soll es dann zufällig gegangen sein? Nun, Vollmer sagt also, es geht überhaupt nicht. Und schließlich schreibt er so am Schluss seines Buches, ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irrtum, der seinen beispiellosen Erfolg letztlich wieder einem anthropozentrischen Wunschdenken verdankt. Anthropozentrisch heißt, der Mensch sieht sich im Mittelpunkt. Gott ist weg, der Mensch ist das Zentrum. Ja, denn einerseits tönt ja Evolution sehr demütig. Wir sind nur hochentwickelte Tiere. Aber es ist eben auch hochmütig. Denn es bedeutet, wir sind das höchste Wesen, das es überhaupt gibt in der ganzen Natur. Und darüber gibt es nichts Höheres, denn Gott gibt es ja nicht im Atheismus. Also ist Evolution letztlich sogar die Vergottung des Menschen. Aber das ist nun etwas anderes. Weiter schreibt Vollmert am Ende seines Buches, auf der letzten Seite, mit der Frage nach der Entstehung des Lebens ist es in dieser Hinsicht wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Ja, wie sind überhaupt die Atome entstanden? Die ganze Materie. Als Albert Einstein von einem Journalisten einmal danach gefragt wurde, soll er als Antwort nur mit dem Finger nach oben gedeutet haben. Diese bescheidene Geste, sagt Vollmert, des großen Physikers nehme ich auch als die unter naturwissenschaftlichen Aspekten einzig angemessene Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens, das mehr ist als selbstorganisierte Materie. Ich möchte noch ein Zitat hinzufügen von Werner Heisenberg, 1901 bis 1976, Physiker und Mitbegründer der Quantenphysik, ein Nobelpreisträger auch. Er sagte einmal, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Ein weiterer wichtiger Denker im 19. Jahrhundert im Rahmen des Atheismus war Karl Marx, 1818 bis 1883. Das ist der Vater des Kommunismus. 1867 gab er das Buch heraus, Das Kapital, in dem er mit dem Kapitalismus abrechnen wollte. Dieses Buch wollte er Darwin widmen, weil er feststellte, Darwin ist fantastisch. Der gibt uns die naturwissenschaftliche Grundlage für den Kommunismus. Und Kommunismus ist immer auch gleich Materialismus. Wir anerkennen keinen Gott, aber der Mensch kann eben alles weiter und höher und besser entwickeln, auch in der Gesellschaft. Und so sah er Darwin als den großen Mann, der ihm die Grundlage gab für die Lehre des Klassenkampfes. Der Klassenkampf ist ja ganz, ganz zentral im Denken des Kommunismus und Sozialismus. Eine Klasse bekämpft die andere, These, Antithese, und aus diesem Konflikt entsteht dann etwas Höheres, Neues, die Synthese. Und dann gibt es wieder einen Klassenkampf und so ging das immer weiter, bis am Schluss dann die ideale Gesellschaft des Friedens als höchste Evolution entstehen wird. Aber für Marx war klar, Darwin gibt uns die wissenschaftliche Erklärung, dass es auch gut so ist, dass verschiedene Klassen aufeinander losgehen und sich zerschlagen. Und zwar so, dass der Stärkere gewinnt, den Schwächeren ausmerzt und so geht die Evolution weiter. Das hat uns Darwin gelehrt. Der Stärkere merzt, vernichtet den Schwächeren und so geht die Evolution zu einer neueren, höheren Stufe weiter. Das ist das Grundprinzip des Daseins, der Kampf ums Dasein. Und daraus erklärt sich dann eben die Selektion, der Stärkere wird ausgewählt, selektiert, der Schwächere geht weg und so geht es aufwärts. Selektion als wichtige Triebfeder für alle Entwicklung. Darwin hat die Widmung nicht akzeptiert. Der Mann, dem war es nicht mehr wohl. Es war ihm schon nicht wohl wegen seiner Bücher. Aber dass er da jetzt noch Marx auch noch unterstützt, das war ihm gar nicht wohl dabei. Es ist auch wieder interessant, das Leben von Marx anzuschauen, denn er kommt ja ursprünglich aus einer rabbinischen Familie, war als junger Mann ein bekennender Christ. Und dann, als er an die Hochschule ging, da ist in den frühen Semestern etwas geschehen und wir wissen nicht was. Aber dort ist eine totale Kehrtwende gekommen und da entsteht bei Marx ein tiefer Hass gegen Gott. Er hat auch Gedichte gemacht, hat zum Beispiel ein Schauspiel geschrieben und da kommen ganz schreckliche Dinge raus. In einem Gedicht sagt er, ich möchte mich an dem einen rächen, der dort oben herrscht. Wenn man das Leben von Marx anschaut, ist es ein Leben der Zerrüttung. Da findet man den Selbstmord von 2 Töchtern und eines Schwiegersohnes. Da ist zu erwähnen der Tod von 3 Kindern durch unnötige Unterernährung und Verwahrlosung. Der Vater hat seine Pflicht nicht erfüllt, in ganz schrecklicher Weise. Und ganz am Ende versinkt Marx am Ende seines Lebens in totale Hoffnungslosigkeit. In einem Schreiben an Engels, seinen Freund, schreibt er, wie unnütz und leer ist doch das Leben. Das ist ganz schrecklich. Ein Mann, der bewusst gegen Gott gekämpft hat und am Schluss endet er auf diese Weise. Übrigens, interessant ist das Aussehen von Marx, sein Bart und seine Haare. Das ist nicht das Typische, wie man Haare und den Bart im 19. Jahrhundert getragen hat, sondern es ist ein ganz spezifischer Bart, wie er bekannt ist bei Satanisten. Man kann damit nicht beweisen, dass er ein Satanist war oder zu einem satanistischen Orden gehörte, aber Richard Wurmbrand hat ja ein Buch geschrieben, in dem er sehr viele Elemente zusammengetragen hat, die darauf hinweisen, dass es so gewesen sein könnte. Auf jeden Fall muss da eine Nähe zum Satanismus bestanden haben. Und es ist auch ganz typisch für Satanisten, solch zerrüttetes Leben mit vielen Selbstmorden in der Familie. Das ist bekannt. Ja, aber das war nicht einfach so eine tragische Figur für sich. Nein, das hat Auswirkungen gehabt auf die ganze Weltgeschichte. Und zwar insbesondere im 20. Jahrhundert. Hier sehen wir rot eingezeichnet all die Länder, die unter die Herrschaft des Kommunismus, Marxismus kamen. Und so brach ja 1917 die russische Revolution aus. Das war die Zeit der Machtübernahme der Kommunisten in Russland. Und dieser Kampf, dieser Klassenkampf gegen die Oberen, die verhassten Adligen und so weiter, dieser Kampf war motiviert durch Darwin. Er hat uns gezeigt, der Stärkere muss den Schwächeren zerstören und dann geht es aufwärts. Und so wurden auch nach der russischen Revolution in Russland und überhaupt dann in der folgenden Sowjetunion Millionen von Menschen ermordet. In den 1920er Jahren begann eine systematische Christenverfolgung. Die sollte der Versuch der systematischen Vernichtung des Christentums in Russland sein. Und das hat sich ja dann ausgewirkt auf viele andere Länder wie Rumänien und weitere solche ehemalige Ostblock-Länder. Ganz schrecklich. Da hat man das wirklich ausgelebt, was Darwinismus aussagt. Eine weitere wichtige Person des 19. Jahrhunderts, des Zeitalters des Atheismus, war Friedrich Nietzsche. 1844 bis 1900. Auch da ganz tragisch zu sehen, das war der Sohn eines evangelischen Pfarrers. Landpfarrers in Deutschland. Und es ist so, dass der Vater gestorben ist, als Friedrich noch sehr jung war. Und dann wurde er in einem Frauenhaushalt von Mutter und Schwester aufgezogen. Aber ich glaube, die Erziehung ist wahrscheinlich nicht sehr glücklich gewesen. Aber dieser Mann hat sich sehr stark durch Darwin beeinflussen lassen. Und so kam er in seiner Philosophie zur Überzeugung, Gott ist tot. Nicht, dass er glaubte, Gott hätte einmal gelebt, sondern sagte, heute, in unserer Zeit der modernen Wissenschaft, ist der Gedanke an Gott vorüber, vorbei. Er ist tot. Aber er hat auch in seiner Philosophie betont, und nun ist auch der Mensch tot. Damit wollte er nicht sagen, jetzt sind wir alle gestorben. Damit wollte er sagen, aber der Mensch verfällt darin auch in einem Nichts, in einem Loch. Friedrich Nietzsche war gekennzeichnet durch einen tiefen Hass auf das Christentum. Er hat eine ganz steile akademische Karriere gemacht, ist sehr früh Professor an der Hochschule geworden, aber er hatte dann mit Schwierigkeiten in seinem Leben zu kämpfen und wurde mit 34 bereits früh pensioniert. Und schließlich endete dieser Mann in totaler geistigen Umnachtung. Das wahrscheinlich als Folge seiner Syphilis, die er als 20-Jähriger aufgelesen hatte, als er in ein Freudenhaus gegangen war. Ja, mit dem Bruch, mit dem Christentum, mit der Bibel, war natürlich auch der Bruch gekommen in der Frage, was ist Recht und was ist Unrecht? Wie sollen wir leben? Und so war das die Konsequenz, dass er mit 20 eben einen solchen Lebensstil geführt hat. Und das hat ihn schließlich in die totale Umnachtung geführt. Aber es ist ganz beeindruckend, wie er von seiner älteren Schwester hingebungsvoll bis zum Schluss gepflegt worden ist. Aber der war am Schluss nur noch abwesend. Manchmal kamen Freunde und ganz kurz konnte man wieder einen Zugang haben und der Mann war wieder weg und schließlich ganz weg. Sehr tragisch. Aber die Philosophie von Nietzsche hat das 20. Jahrhundert ganz extrem geprägt. Und übrigens auch Hitler. Hitler war sehr stark beeindruckt von Darwin und auch von Nietzsche. Jetzt ein weiter wichtiger Mann im Übergang des 19. zum 20. Jahrhundert, Dr. Med. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Denn er hat das 20. Jahrhundert auch ganz entscheidend geprägt. Er war jüdischer Abstammung, aber ohne Glauben an Gott. Es gibt von ihm eine Selbstbezeichnung, die überliefert ist, er sei ein ganz und gar gottloser Jude, ein hoffnungsloser Heide. Wenn ein Jude das von sich sagt, ich bin ein hoffnungsloser Heide, dann ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Auch bei liberalen Juden. Nun, man sieht bei ihm, bereits im Jugendalter verspürte er eine ganz starke Anziehung zur Evolutionslehre von Darwin. Freud beeinflusst die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Im Zentrum seiner Psychologie steht der Sexismus. Das bedeutet, die Sexualität wird als zentrale Kraft überhaupt im Menschen gesehen, aus dem man alles Mögliche erklären könne, in seinem Verhalten und Denken und so weiter. Und Freud lehrte, das Unterdrücken des Sexualtriebes mache den Menschen krank. Er wertete das Rationale ganz entschieden ab. Er sagt, der Mensch ist nicht in erster Linie geprägt durch sein Denken, sondern durch seine Sexualität und durch seine Triebe. Er leugnete auch sehr stark die Schuld und die Verantwortlichkeit des einzelnen Menschen ab. Er schob es ab auf die Umgebung, auf die Eltern und ihre miese Erziehung, ja, weil sie so viel falsch gemacht haben, und auf die Gesellschaft. Und das hat sich übrigens sehr stark ausgewirkt auch auf die moderne Rechtsprechung heute, wo das so gemacht wird, wie ein Schweizer Kabarett vor Jahren, das waren mehrere Volksschullehrer, die zusammen eine Kabarettgruppe gebildet haben, Kabarett Rotstift. Die haben das mal sehr schön in einer Nummer dargestellt. Da hat Hansl wieder mal mit einem Stein in die Scheibe des Nachbarns geworfen. Und dann singen sie zusammen: Der Hansli ist schon racht, nur Dummwald die Schlacht. Ja, Sie verstehen es offensichtlich, ja, diese Fremdsprache. Hansli ist schon recht, nur die Umwelt ist schlecht. Das geht zurück auf den Freudianismus. Weiter lehrte Freud, obwohl er jüdischer Abstammung war, Religion, Glaube und auch der Glaube an den Gott der Bibel im Alten Testament, im Neuen Testament, das ist der gleiche, das sei eine psychische Krankheit. Nun ist interessant, in einem Brief an C.G. Jung schrieb Sigmund Freud, C.G. Jung war ja auch ein Tiefenpsychologe des 20. Jahrhunderts wie Freud, ein Schweizer übrigens, bin ich sehr stolz. Nein, ich habe schon meine Gründe. Aber nun, er schrieb an C.G. Jung: Mein bester Jung, versprechen Sie mir die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Sehen Sie, wie nützlich Philosophiegeschichte ist. Da denken wir kurz zurück an Voltaire: Le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Wir richten uns nach unserem Verstand. Gut, die Entwicklung geht weiter. Und was sagt Freud im 20. Jahrhundert? Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Wehe, wer das angreift. Nun haben wir wichtige Personen des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts gesehen, die haben die Entwicklung im 20. Jahrhundert ganz entscheidend geprägt. Es gibt in dem Microsoft-Lexikon Encarta einen Artikel über Europa. Und wenn man da die Geschichte Europas dort kurz und prägnant zusammengestellt durchliest, kommt man zu einem neuen Titel: Das schreckliche 20. Jahrhundert. Darum habe ich das in Anführungsstrichen gesetzt, denn das habe ich nicht selber erfunden, diesen Titel. So wird bei Microsoft das 20. Jahrhundert bezeichnet. Das schreckliche 20. Jahrhundert. Ja, warum? Zu Recht. Ja, der Erste Weltkrieg brach aus 1914 bis 1918 mit über 20 Millionen Toten und zum ersten Mal Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen. Das war der Erste Weltkrieg, denn in der ganzen Weltgeschichte hat es noch nie einen Weltkrieg gegeben. Darum heißt er der Erste. Aber der war ganz stark bedingt durch den Darwinismus. Ist heute gar nicht mehr so allgemein bekannt, aber wir wissen, wie damals in dieser Zeit viele hohe Militärs in Deutschland gedacht haben. Die haben sehr stark in diesen Kategorien gedacht: Der Stärkere muss den Schwächeren beseitigen und sich durchsetzen. Also das hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt, dieses darwinistische Denken im Ersten Weltkrieg. So haben also die Ideen des 18. und 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert die Massen erobert. Und kurz nach dem Ersten gab es den Zweiten Weltkrieg, 1939 bis 1945, mit 55 Millionen Toten. Und wenn man noch diese Massenvernichtung durch Stalin und so weiter und durch Mao im 20. Jahrhundert dazu zählen, dann kommen wir zum Schluss: mehr als 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung im 20. Jahrhundert. Das war die Konsequenz des modernen Denkens, das sich von Gott emanzipiert hatte. Und es ist nicht so gekommen, wie das Kant damals gedacht hatte. Kant hat nämlich auch ein Büchlein geschrieben über den Frieden. Und in diesem Büchlein hat er gesagt: Wenn der Mensch seinen Verstand konsequent anwendet, kann er letztlich den Weltfrieden bewirken. Ich war die Religion führt zu Krieg, ja? Aber der Verstand des Menschen führt letztlich zum Weltfrieden. Es ist schon interessant, wenn man eben so mal zurückgelehnt ein paar Jahrhunderte später zurückschauen kann. Also das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Desorientierung, der Entfremdung, der Destabilisierung, der Auflösung der Werte. Und das ganz besonders kann man das fokussieren in der Revolution der 1960er Jahre. Oder der sogenannten 68er-Revolte. Die hat ja heute ein Jubiläum. 40 Jahre. 68 Jahre Walter. Nun, was war das eigentlich? Nun, das war eine Jugend von Millionen Menschen, die waren enttäuscht über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Es ist gar nicht so gekommen, wie man das gedacht hat. Alles wird immer besser werden, wenn der Mensch sich so voranmacht und mit seinem Denken eben alles vereinfacht und weiterentwickelt. Nein, das hat dazu geführt, dass es zwei Weltkriege gegeben hat. Mit Chemiewaffen im ersten schon eingesetzt und mit Atombomben im zweiten eingesetzt am Schluss. Das war ja katastrophal, nicht wahr, als die Amerikaner diese Bomben über Japan abgeworfen hatten. Und dann kam dieser kalte Krieg. Das war ja die ständige Angst zwischen Ost und West. Wer schlägt zuerst mit der Atombombe? Denn die Amerikaner hatten ja die Doktrin, dass wenn ein Atomschlag kommt, dann haben wir das Recht, auch mit Atombomben zurückzuschlagen. Und ihre Überlegung war, so können wir einen Atomkrieg verhindern. Also sie sagten sich, Atombombe ist ethisch, denn sie kann einen Atomkrieg verhindern. Ja, und wenn jetzt die eine Seite losgeschlagen hätte, ist dann die Atombombe immer noch ethisch. Ja, also das ist 20. Jahrhundert, dann auch die Zeit des Vietnamkrieges. Das hat die jungen Menschen so bewegt, dieser schreckliche Krieg damals in den 60er Jahren. Und dann auch die Umweltverschmutzung, die immer mehr größere Ausmaße angenommen hatte, so in der Nachkriegszeit. Und so sehen wir Millionen von Menschen in den 60er Jahren, die waren enttäuscht über den Rationalismus, wo der Kopf so wichtig ist, das Denken. Übrigens, Sie können das auch in der Kunst nachvollziehen, wie im 20. Jahrhundert manche Künstler Menschen darstellen mit so ganz kleinen Köpfen. Riesige Körpergestalten, ganz kleine Köpfe. Die haben das bereits weggenommen. Der Verstand, das bringt uns eigentlich in die Sackgasse. Darum, wir müssen das Irrationale suchen. Und genau in den 60er Jahren kam die Rockmusik, damals mit den Beatles und den Rolling Stones, so richtig auf. Da kam es zu einem Weltdurchbruch mit dieser Musik, die Massen in Ekstase versetzen konnte. Und dann wuchs eben auch das Interesse an Drogen, weil man gesehen hat, durch Musik kann man in Rauschzustände kommen, aber wie könnte man die noch stärker haben? Ja, mit Drogen. Und so haben Rockmusiker mit Drogen experimentiert und haben das auch in ihren Songs angepriesen. Und da ging die Drogenwelle los, die wir bis heute nicht mehr aufhalten können. Und so wuchs dann auch das Interesse an östlichen Religionen, Meditation im Buddhismus und Hinduismus. Da sagte man sich, man kann das übrigens noch ein bisschen, wie man sagte, ohne Chemie auch bewirken, diese Rauschzustände einfach mit Meditationsübungen. Und so kam der Okkultismus im Westen so richtig auf, die Esoterik, die New Age-Bewegung, die sagte, früher war so das Übernatürliche, das war nur für eingeweihte Kreise, aber jetzt sind wir in einem neuen Zeitalter und das soll jetzt zugänglich werden für die breite Masse. Alle sollen Esoteriker werden. Kann man einen Kurs besuchen über Ernährung und kann in diese Gedanken eingeführt werden dabei. Ohne dass man es merkt, oft. Es wurde propagiert damals ein bewusster Bruch mit allen herkömmlichen Werten. Man sagte, sexuelle Perversion ist nicht an sich etwas Schlechtes. Sondern der Mensch muss ja seinen Trieb ausleben, sonst wird er krank. Das hat uns Freud gelehrt. Und wer will schon krank werden? Homosexualität, das ist nicht etwas Falsches. Das ist nicht etwas Unnatürliches, hat man gesagt. Das ist einfach eine andere Form. Und die Ehe, die hat sowieso ausgedient. Das ist ein Auslaufmodell. Wir müssen neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren. Und da sind dann die Hippie-Kommunen damals entstanden. Die haben zusammengelebt, so wie die Frösche. Auflösung von Ehe und Familie. Auch die Struktur der Familie, das ist vorbei. Und übrigens, die Frau hat ein Recht auf Abtreibung. Das hat man betont. Der Bauch gehört mir. Das war die Parole. Und man hat gesagt, die Kinder sollen auch nicht mehr so unterdrückt werden in der Erziehung, wie man das früher gemacht hat. Wo den Kindern etwas befiehlt und erwartet, dass die gehorchen. Sondern Kinder haben einen guten Kern. Das hat uns ja die Tiefenpsychologie gezeigt. Und deshalb muss man diesen gesunden, guten Kern, den muss man sich entfalten lassen, wie eine Blume. Und so muss man die Kinder antiautoritär erziehen. Ja, die Polizisten können uns jetzt erzählen, ob sie das gut finden oder nicht. wenn es um die Folgen davon geht. Ja, heute müssen wir sagen, das Drogenproblem ist unlösbar. 50% der Ehen enden in unserer Gesellschaft in der Scheidung. Patchwork-Familien werden immer mehr normal. Also Patchwork-Familie heißt, da ist ein Junge, der hat eine Halbschwester und seine Mutter ist noch da und sein Vater, das ist der Freund der Mutter, also nicht der erste, sondern der dritte Freund und so, ja. Das ist Patchwork-Familie. Aber wenn wir das anschauen, sehen wir, das gibt eine Destabilisierung der Kinder. Die Kinder werden innerlich unruhig, unsicher. Und die Gewalt nimmt zu. Und auch das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit. Es gibt so viele junge Menschen in der Schule, die fragen sich, was bin ich eigentlich wert? Woher kommt das, dass sie kein Wertgefühl haben? Ja, wenn man ihnen ständig in Biologie und auch anderen Fächern erklärt, wir sind eigentlich Zufallsprodukte. Biochemische Maschinen. Wir waren nicht gewünscht. Wir sind die Folge eines Knalls. Vor ungefähr 13 Milliarden Jahren. Ja, kann man dann verstehen, dass junge Menschen das Gefühl von Sinnlosigkeit entwickeln? Aber weiter, 30 Jahre Abtreibung, da können wir eine Bilanz ziehen, hat dazu geführt zu der Vernichtung von mehr als 1 Milliarde Kinder weltweit. In den vergangenen Jahren, das ist auch keine Fantasiezahl, man sieht ja auch die Zahlen bei der WHO auf der Internetseite, wie viele Menschen pro Jahr abgetrieben werden weltweit. Es wird dort angegeben mit etwa 40 Millionen. Mehr als 1 Milliarde toter Kinder. Was führt zum Fanatismus? Das moderne Denken. Und man sagt, das ist die Folge des Denkens, der Vernunft. Ja, wenn eine junge Frau ihr Kind nicht die Möglichkeit nicht hat, es zu aufzuziehen, ja, dann muss man, natürlich ist das nicht schön, aber die Vernunft sagt uns, ist das der bessere Weg als das andere, wenn sie dann leidet und so ein Kind hat. Und dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, wie man solchen Frauen helfen könnte. Und es gibt ja auch viele Christen, die sich dafür, gerade dafür einsetzen, dass solchen Frauen in der Not wirklich unter die Hände gegriffen wird und man zeigen kann, es gibt einen Ausweg, auch in dieser Situation. Es gibt Hoffnung für Mutter und Kind. Ja, aber wir sehen heute eine dramatische Zunahme der, in der Schweiz sagt man IV-Bezüger, wie sagt man in Deutschland? Ja, gut, danke. Da. Ganz dramatisch für die Volkswirtschaft, nicht wahr? Aber in vielen Fällen als Folge des modernen Lebensstils. Depressionen, ein Tabu, das Postabort-Syndrom. Viele Frauen, die abgetrieben haben, haben schreckliche seelische Nöte. Und darüber wird nicht gesprochen. Also man sagt, heute leben wir in einer Zeit ohne Tabu, das stimmt gar nicht. Viele Tabus sind entfernt worden, aber ganz neue sind geschaffen worden. Das ist ein Tabu, dieses Problem. Aber auch da gibt es Leute, die ganz unscheinbar unter solchen Frauen arbeiten und auch da Hilfe anbieten. Dann das Problem mit AIDS, Hepatitis B und C betrifft etwa 800.000 in Deutschland. Das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit, der Wertlosigkeit, das sind alles Folgen des modernen Denkens. Ja, wir waren doch beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt kommen wir zu Lukas 15, Vers 11 nochmals zurück. Das Gleichnis von Anfang. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte 2 Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Der emanzipierte Sohn endet an den Schweinetrögen. Ist doch hochaktuell. Vergeudete sein Vermögen, lebte ausschweifend, und dann kam eine gewaltige Hungersnot. Heute nicht, dass man in Europa zu wenig zu essen hätte, aber diese innerliche, geistliche Hungersnot. Mangel, inneren Mangel. Man ist bei den Schweinen angelangt. Aber es geht weiter. Es gibt Hoffnung. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er. Nicht wahr? 2008 ist ein ideales Datum, um einmal nachzudenken über diese 40 Jahre seit der 68er Zeit. Um zu sich zu kommen. Bilanz zu ziehen. Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Sehen wir, nicht nur, ich möchte gehen. Er ging dann auch. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater wartete schon längst auf die Rückkehr. Der muss immer wieder mal hingegangen sein, um zu schauen, kommt der jetzt endlich zurück? Und eines Tages kam er. Und der Vater ist innerlich bewegt. Das ist nicht jemand, der einen mit Vorwürfen überschüttet. Ich hab's dir ja gesagt, siehst du jetzt? Nichts davon. Innerlich bewegt, geht hin, fällt um den Hals, küsst ihn sehr und der Sohn bekennt, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Gleichnis zeigt uns, Jesus Christus erklärt, es gibt einen Weg zurück zum Vater. Wir sind Gott davon gelaufen, aber es gibt einen Weg zurück. Aber dieser Weg bedingt, dass wir zur Besinnung kommen und wirklich bereit sind zu sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und dass wir auch sagen, worin wir gesündigt haben. Im Gebet, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr würdig. Und dann sehen wir einen Gott, der innerlich bewegt ist, der schon längst wartete, bis wir kommen würden. Und interessant, da wird ein Kalb geschlachtet. Und das ist eine ganz wesentliche Basis für diese Gemeinschaft mit dem Vater und diese Fröhlichkeit, die folgt. Nun, genauso wie die Opfertiere im Alten Testament ein Hinweis waren, dass einmal der Messias, Jesus Christus, kommen würde, um als der Gerechte für unsere Sünden stellvertretend zu sterben und das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, haben wir auch da einen Hinweis auf den Tod von Jesus Christus. Fröhliche Gemeinschaft. Heimkehr ist nichts anderes als Umkehr. Schon im Propheten Hesekiel lesen wir, Kapitel 33, Vers 10, Gott sagt, also sprecht ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben? Das ist ein ganz modernes Gebet. Ich meine modern in dem Sinn, dass moderne Menschen das beten können, weil es so aktuell ist. Ja, wenn wir sehen, was daraus entstanden ist. Unsere Sünden sind auf uns und wir schwinden dahin. Wie können wir denn leben? Die Antwort kommt im nächsten Vers. Sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? So spricht Gott, der Ewige, zu uns Menschen. So eindringlich. Kehrt um. Der Vater wartet, innerlich bewegt, um den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter zu umarmen. Jesus Christus hat auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems vor 2000 Jahren unsere Schuld auf sich nehmen wollen. Und so hat Gott Jesus Christus in den Stunden der Finsternis am Kreuz, in diesen 3 Stunden der Finsternis, Gott hat ihn verlassen und hat ihn bestraft dafür, wofür er eigentlich uns hätte in Ewigkeit bestrafen sollen. Und jeder Mensch, der nun umkehrt, wie der Sohn zum Vater zurückgeht und sagt, ich habe gesündigt und eben dieses Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du an meiner Stelle in den Tod gegangen bist, in das Gericht Gottes auf Golgatha, für diese und diese und diese, diese Sünde. Und so viele habe ich vergessen. Vergib mir. Und Gott vergibt. Das ist die wunderbare Antwort der Bibel auf die Fragen des modernen und des postmodernen Menschen. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Weg zurück. Und ich wünsche jedem, der hier ist, der diese Rückkehr zum Vater noch nicht erlebt hat, dass er das heute wirklich erleben darf. Man kann wirklich direkt kommen. Ein Bekannter von mir, der Lehrer ist und arbeitet mit Ausländerkindern, also Ausländerjugendlichen, muss ich sagen, der hat, um sie zu integrieren in die Schweizer Gesellschaft, der hat mir erzählt, dass ein Mädchen zu ihm gekommen ist, die hat gesagt, beten Kirche. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich kann man in der Kirche beten. Oder? Wir sind jetzt hier in der Kirche. In der Kirche kann man beten. Und das ist ein Ort, wo man zum Vater zurückkehren kann. Aber hat ihr dann gesagt, aber du kannst auch überall beten. Es ist nicht ein bestimmter Ort, wo man nur beten kann. Du kannst auch zu Hause beten oder unterwegs, hat ihr das so erklärt. Und das ist so wichtig. Eben, wir müssen ja nichts bringen, leisten. Wir dürfen nur unsere Schuld bringen und die Vergebung aus der Hand des Vaters annehmen. Danke für Ihre Geduld beim Zuhören. Das Dogma führt zum Fanatismus, also zum religiösen Fanatismus. Aber es gibt religiösen, es gibt auch atheistischen Fanatismus, es gibt alles. Ja, noch eine weitere Frage? Ach so, also das haben Sie ja nicht gehört dort hinten. Ich wiederhole ganz kurz, der Fragesteller sagt, ich hätte schon früher mal in der Bibelklasse hier gesprochen über die Fakten des Glaubens, wie man eben wirklich wissen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie wahr ist. Und weise mich darauf hin, zum Beispiel die Prophetie über Israel, wie sich das gerade in unserer heutigen Zeit erfüllt. Ja, das ist wirklich ganz besonders eindrücklich zu sehen, wie sich die prophetischen Aussagen der Bibel über die Jahrtausende hinweg wortwörtlich erfüllt haben. In Bezug auf Jesus Christus, sein Kommen vor 2000 Jahren, über 300 Prophezeiungen. Sogar der Zeitpunkt seines Kommens war vorausgesagt. Und sein Kreuzestod war im Detail prophezeit. Und dann in der Folge, dass das jüdische Volk über die ganze Welt zerstreut werden sollte. Und die ganzen Judenverfolgungen waren ganz klar und im Klartext in der Bibel vorausgesagt. Das hat sich alles erfüllt. Und auch in unserer heutigen Zeit, die Rückkehr der Juden aus allen 5 Kontinenten zurück in das Land ihrer Vorväter und der Hass auf sie durch die Völker rund um Israel her. Das war alles vorausgesagt. Also der ganze Nahostkonflikt ist keine Überraschung für Bibelleser. Das wusste man schon längst, dass es genau so kommen würde. Aber diese Erfüllung zeigt uns eben, die Bibel ist nicht ein menschliches Buch. Es ist Gottes Wort. Es gibt ja in keiner Religion eine Parallele. Ein Buch, das solche nachweislich echte Prophetie, erfüllte Prophetie beinhaltet, nur die Bibel. Ja, und darum ist es eben wichtig, es könnte ja jemand sagen, ja, aber wer ist dieser Vater? Zu welchem Vater soll ich zurückkehren? Zu Brahma, das ist dieser unpersönliche Allgott im Hinduismus zum Beispiel. Nein, es geht um Gott Vater, wie er in der Bibel offenbart ist. Dieser ewige, persönliche Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Das ist der Vater, zu dem wir zurückkehren müssen. Danke. Eine weitere Frage? Ja gut, ich hoffe nur, dass es nicht der Ausdruck ist, dass Sie erschlagen sind. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer sein und dann fällt einem im Moment noch ein paar wichtige Dinge daneben ein, die man auch noch gesagt haben sollte. und dann wird es halt manchmal wieder ein bisschen länger. Also vielen Dank, und jetzt wollen wir uns ja wirklich erfrischen, und das ist auch die Gelegenheit, um weiter über das Thema miteinander zu sprechen, und auch da kann man noch Fragen stellen. Danke.